Wie können die Zinsen steigen, wenn sie fallen?
Die Zentralbanken haben ja nur die Hoheit über den kurzfristigen Zins. Da wird auch die eine oder andere Regionalbank die nächsten Monate nicht überleben. Also das heißt jetzt nicht, dass ich da einen Crash prognostiziere, aber...
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem Stammgast, aber das macht ihn nicht weniger spektakulär. Endlich wieder back mit Beck, Dr. Andreas Beck, Portfolioexperte und Mathematiker. Servus Andreas.
Grüß Gott Mario.
Sehr schön, dass du wieder da bist und es ist gerade sehr, sehr spannend, was abgeht am Zinsmarkt. Also das ist auf den ersten Blick wahrscheinlich für viele sehr verwirrend. Du wirst heute Licht ins Dunkel bringen und uns erklären, was da gerade wirklich gespielt wird und was Anleger wissen müssen. Und Leute, ich kann euch schon mal versprechen, nach diesem Video werdet ihr da den vollen Durchblick haben. Andreas, auf den ersten Blick sieht ja alles nach Zinswende aus. Die EZB hat am 6. Juni gesenkt. Ist die Zinswende jetzt offiziell eingeläutet?
Ja, das ist interessant. Die EZB hat eben mit den Zinssenkungen angefangen. 25 Basispunkte ging es nach unten. Schlechte Nachricht für Tagesgeldkonten und auch für kurzfristiges Festgeld. Aber trotzdem ist der Anleihenmarkt attraktiver als vorher. Sprich, eigentlich sind die Zinsen gestiegen. Das möchte ich heute erläutern. Und dass dem so ist, ist natürlich attraktiv für Anleiheinvestoren, aber für einige Branchen negativ. Und zum Einstieg hier, wie die Vonovia-Aktie reagiert hat. Gerade der Immobiliensektor ist extrem sensibel jetzt auf die weitere Zinsentwicklung. Und mit der Zinssenkung der EZB hätte man sagen können, Immobilienaktien müssen steigen. Aber hier der Platzhirsch Vonovia ist seitdem um 10% gefallen ungefähr. Und der Hintergrund ist eben genau das. Die EZB hat zwar die Zinsen gesenkt, aber der Markt spielt nicht mit und hat am längeren Ende höhere Zinsen aufgerufen.
Aber jetzt schon die erste Frage, wie können die Zinsen steigen, wenn sie fallen?
Die Zentralbanken haben ja nur die Hoheit über den kurzfristigen Zins, wenn sie fair spielen und im Anleihemarkt nicht aufgreifen durch Aufkaufprogramme, wie wir es jetzt halt gesehen haben. Mhm. Aber das ist ja vorbei und dann macht die EZB einen kurzfristigen Zinssatz. Aber der Markt entscheidet ja, zu welchem Kurs werden 5-jährige und 10-jährige Anleihen gehandelt und platziert. Und welche Zinsen erwarten Investoren und verlangen Investoren für 5- und 10-jährige Anleihen? Das ist ein reines Marktspiel. Hängt davon ab, wie die Wirtschaftsentwicklung gesehen wird und wie die langfristige Zinsentwicklung gesehen wird. Und da glaubt der Markt der EZB nicht, dass sie langfristig die Zinsen sehr hoch halten kann.
War das jetzt generell verwirrend? Was liest du da raus? Die EZB hat ja die Zinssenkung angekündigt. Die Märkte hatten auch damit gerechnet. Also sie hat die Zinsen gesenkt, auf der anderen Seite hat sie aber die Inflationsprognose angehoben. Das haben ja viele auch nicht verstanden, nach dem Motto, das ist ja Wahnsinn, wenn die Inflation nicht besiegt ist und sogar die EZB selber höhere Inflation erwartet, dass dann trotzdem die Zinsen gesenkt werden. Also was liest du da raus?
Es ist spannend, wenn man sich das ganze letzte Jahr einmal anschaut, weil das ist ein Crashkurs in Zins- und Anleihenmanagement. Ja. Zuerst hieß es, die Inflation ist extrem hoch. Die Zinsen können beliebig steigen. In den USA wurde mit 7% Zins spekuliert am kurzen Ende. Dann kam die Euphorie. Die Inflation geht deutlich zurück. Dann wurde mit 4 bis 6 Zinssenkungen in 2024 spekuliert. Und jetzt die Ernüchterung. Und das alles in nur einem Jahr hat den Zinsmarkt ganz schön durcheinandergewirbelt, hat auch zu Turbulenzen geführt an den Märkten. Und das kann man sich jetzt einfach mal im Detail anschauen.
Schauen wir uns das mal an. Erstmal, was passiert ist und dann werden wir natürlich auch die Frage klären, was hat das jetzt für Auswirkungen, wo stehen wir für Aktien, Anleihen, Gold und Co. Andreas, führst du uns mal durch, was da jetzt am Anleihenmarkt, das ist gerade schon angeteasert, ja, da sind wir eigentlich von 0 auf 100 und dann wieder gefühlt zurück, also eine Achterbahnfahrt eigentlich, kann man sagen.
Genau, also in der ersten Folie zeige ich das letzte Jahr, der Euro-Anleihenmarkt. Relevant für uns ist die blaue Linie, das ist der Spider Euro Aggregate Bond ETF. Das ist ein sehr, sehr guter repräsentativer Index für den Euro-Anleihenmarkt. Da sieht man eben Seitwärtsbewegung, dann starker Anstieg, dann wieder Seitwärtsbewegung. Und nur zur vollständigen Information, auch in Grün der weltweite Anleihenmarkt mit einem repräsentativen Index, allerdings währungsgesichert, sodass ich hier keine Währungseffekte drin habe. Und da sieht man, das, was wir in Europa gesehen haben, war eigentlich ein internationales Phänomen, also drei Phasen, seitwärts, starker Anstieg und seitwärts. Schauen wir uns diese drei Phasen mal an, weil dann sieht man eigentlich, was kann eigentlich so passieren am Anleihenmarkt. Also ich habe die Phasen jetzt markiert. Die erste Phase ging von 1. Juni 23 bis Oktober 23 in Rot, dann bis zum Jahresende gelb und dann das Jahr 2024 in weiß. Hinter diesen Entwicklungen bei den Kursen von Anleihen stecken die Zinsstrukturkurven. Sprich, die Zinsstrukturkurve zeigt auf, was der Markt bei welcher Laufzeit für Umlaufrenditen aufruft, damit die Anleihen gehandelt werden. Ich fange an mit der ersten Marktphase Rot, wie sich hier die Zinsstrukturkurve verändert hat. Also man sieht von Rot zu Grün, Rot war 1. Juni 23, Grün war 20. Oktober 23, also genau Anfang und Ende dieser Marktphase Rot, die wir markiert haben eben. Und was man sieht ist, dass was man erwarten würde, die Zinsen sind auf der ganzen Länge gestiegen. Ja, ziemlich gleichmäßig. Wir hatten dann zum Jahresende 3% Zinsen und am kurzen Ende hatten wir 3,8% Zinsen und am Anfang im Juni waren sie halt deutlich niedriger. Ja, das hatte die Zentralbank auch so gewollt. Sie hat dreimal in dieser Zeit die Zinsen erhöht und man sieht das gespiegelt an dieser Zinsstrukturkurve.
Also eine logische Entwicklung, kann man sagen, die zu erwarten war in dieser Phase.
So steht es in den Lehrbüchern. Ja. was nicht in den Lehrbüchern steht, ist, dass die Zinskurve schon invers ist. Also dass Zehnjährige weniger Zins bringen als Einjährige. Da sieht man eben schon, dass der Markt darauf spekuliert, dass diese sehr hohen Zinsen auf Dauer nicht durchgehalten werden können. Aber jetzt dieser dramatische Anstieg bei den Kursen von den Anleihen, die zweite Marktphase gelb. Und da sieht man hier diese Folie auch wieder genau diesen Zeitraum, Beginn und Ende dieser Marktphase, Oktober 23 bis Jahresende 23. Am kurzen Ende hat sich hier nichts getan. Klar, die Zentralbanken haben ja auch gar nichts gemacht, aber am langen Ende, hier Zehnjährige, sieht man, wie stark die Zinsen gefallen sind am Markt. Ja, oder anders formuliert, was für Kursgewinne hier möglich waren bei langlaufenden Anleihen. Und das erklärt diesen starken Gewinn, den man mit Anleihenportfolios in diesem Zeitraum erwirtschaften konnte.
Vielleicht ganz kurz für den Hintergrund, war da der ausschlaggebende Punkt der 13. Dezember, als Jerome Powell, wie das ja interpretiert wurde, den Sieg über die Inflation verkündet hatte und daraufhin sind die Zinssenkungserwartungen ja sozusagen explodiert. Da waren wir ja zwischenzeitlich bei 7 erwarteten Zinssenkungen für 2024. Mittlerweile sind wir noch bei einer ungefähr. Also das ist sozusagen der Grund auch gewesen, wahrscheinlich.
Naja, also diese starken Kursgewinne bei den Anleihen, die waren ja den ganzen November und den ganzen Dezember. Das heißt, das, was Powell da kommuniziert, das ist schon auch so erwartet worden. Etwas. Aber insgesamt ist die Stimmung hier halt deutlich gekippt in die Geschichte Inflation besiegt. Und jetzt geht es nur noch um die Frage, wie schnell und wie stark werden 24 die Zinsen gesenkt. So, und jetzt betrachten wir als letzte Folie die Zinsstrukturkurven im Jahr 24. Was ist da tatsächlich passiert? Und dann, oh Wunder, kurz hat sich wieder fast nichts bewegt. Klar, die Zentralbanken haben bis auf die letzte kleine Zinssenkung nichts gemacht. Aber am langen Ende sind die Zinsen wieder gestiegen. Und ja, und da spielt eben die Musik. Also um nochmal auf die Vonovia-Aktie zurückzukommen, aber auf den Markt insgesamt. Die kurzfristigen Zinsen spielen wirtschaftlich nicht die große Rolle. Die spielen eine große Rolle für die Banken, für die Finanzindustrie. Aber für die Realwirtschaft spielen sie keine große Rolle, weil die Realwirtschaft in der Regel verzinst ist über 3, 5 oder 10 Jahre. Beispiel Hypothekenmarkt, wenig variabel verzinste Papiere, aber eben oft Hypotheken mit 5 oder 10 Jahreshorizont. Das heißt, die Immobilienpreise reagieren hochsensibel auf 5 und 10 Jahre, hier auf der Zinsstrukturkurve, aber gering bei den Kurzlaufenden. Und deswegen auch diese Thematik, dass es jetzt den Immobilienpreisen erstmal nicht helfen wird, dass die EZB kurzfristig die Zinsen gesenkt hat.
Ist das wichtigste Learning jetzt in den letzten Monaten, dass die Zinsen anscheinend für den Aktienmarkt doch nicht so wichtig sind? Du hast es gerade erklärt, weil es vielleicht für die Wirtschaft eben kurzfristig nicht die Auswirkungen hat. Also erst sind die Märkte ja gecrashed wegen Inflation und steigender Zinsen. Dann 2023, ja, hat das schon noch viel bewegt. Aber man kann ja eigentlich sagen, 2024 war es den Märkten fast wurscht, weil die Zinssenkungs- oder die Erwartungen für die sinkenden Zinsen sind ja zusammengekracht und die Märkte sind trotzdem weiter gestiegen. Also man könnte jetzt ja sagen, 2024, bis auf kleine Bewegungen, ist dem Aktienmarkt das eigentlich relativ wurscht, oder?
Das ist auch bemerkenswert. Also damit man bei den ganzen Zinsstrukturkurven den Überblick behält, habe ich jetzt zum Abschluss noch eine Folie, die einfach Anfang des Jahres und Ende des Jahres zeigt. Also praktisch 1. Juni 2023 und heute. Und dann sieht man, die Zinsen sind heute einfach höher als vor einem Jahr. Und das ist eigentlich für die Wirtschaft einen Bremsfaktor. Die Finanzierungskosten sind höher als vor einem Jahr. Oder anders formuliert, Anleihenmärkte sind damit attraktiver für Investoren, aber die Kreditaufnahme ist unattraktiver für die Firmen. Und dass der Aktienmarkt trotzdem so gut gelaufen ist, das kann ganz viele Gründe haben, aber es ist nicht der Zinsmarkt.
Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht? Also ist es dann schon eine gewisse Entkopplung, die dann vielleicht auf was Irrationales hindeutet, oder ist es für dich einfach eine normale Entwicklung? Wie interpretieren wir das? Du sagst ja immer gerne, das Glas ist eigentlich immer halb voll und halb leer, aber ist es für dich eher voller oder leerer, diese Entwicklung?
Naja, ich bin ja praktisch sozusagen in der Breite als Portfolio-Manager tätig. Auf der Anleihenseite finde ich super, weil Anleihen noch attraktiver als vor einem Jahr sind. Als Aktieninvestor ist es natürlich so, dass dieses Higher for Longer, womit wir jetzt ernsthaft rechnen müssen, dass das schon irgendwann den Aktienmarkt auch stärker bremsen sollte. Also das heißt jetzt nicht, dass ich da einen Crash prognostiziere, aber es ist einfach eine Belastung für die Wirtschaft. Das ist übrigens auch natürlich wieder eine Normalisierung, weil so soll es ja auch sein. In den USA als dominanten Markt läuft die Wirtschaft gut, die Arbeitsmarktsituation entwickelt sich sehr gut. Ja, warum sollte die EZB jetzt, warum sollte die amerikanische Zentralbank jetzt die Zinsen senken? Dieses Zinsensenken ist ja ein Joker, den sollte man sich für den Notfall aufheben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Warum sollte jetzt die Fed die Wirtschaft ankurbeln? Insofern ist das alles sehr gut, auch für den Aktienmarkt aus einer langfristigen Perspektive absichernd. Aber es stecken halt schon gewisse Einzelrisiken dahinter. In den USA ganz stark der Gewerbeimmobilienmarkt. Und auch da wird auch die eine oder andere Regionalbank die nächsten Monate nicht überleben, so wie es aussieht, weil da doch sehr gehofft wurde auf stark fallende Zinsen. Und jetzt bei Gewerbeimmobilien eher mit weiteren Preisabschlägen zu rechnen ist, als dass sich der Markt hier wieder fängt. Also es ist auch in Amerika Druck auf die Zentralbank, aber insgesamt ist es eine gute Marktphase aus der langfristigen Perspektive für die Aktien, weil es einfach normal ist und jetzt kurzfristig sehr attraktiv für Zinsinvestoren.
Lass uns gleich auf die Anleihen schauen. Noch eine Frage dazu. Du hast gerade gesagt, die Notenbank greift im Zweifel dann ein, wenn es ja richtig schlecht läuft. Aber ist das nicht der Fehler? Also sollte man nicht, klar, jetzt vielleicht noch ein bisschen abwarten. Die Inflation hat sich jetzt ja positiv entwickelt. Die Fed macht das bisher ja eigentlich ganz gut. Klar, kann man auch sagen, sie haben Glück gehabt, aber die Entwicklung bisher gibt dir ja recht. Sollte man nicht schon moderat vorher ein bisschen runtergehen und nicht warten, bis dann eben sozusagen ja der große GAU kommt und man dann merkt, oh ja, jetzt müssen wir aber schnell runter mit den Zinsen. Also ist das dieser berühmte Politikfehler, den du auch ein bisschen fürchtest, oder wie schätzt du das ein?
Also das, was du da sagst, Mario, das ist, glaube ich, der Kern der Diskussion im Moment. Da gibt es halt keine eindeutige Antwort darauf. Natürlich, die Zentralbanken reagieren oft zu spät, aber die warten halt die Daten ab. Und erst wenn was passiert ist, habe ich die Daten. Das ist in gewisser Hinsicht auch nicht unvernünftig. Aber man muss schon aufpassen. Also gerade was den Gewerbeimmobilienmarkt angeht und den Einfluss auf die Regionalbanken in den USA, muss man aufpassen, dass nichts aus dem Ruder läuft da. Aber ich denke, dass die Fed das ja weiß und die Daten auch zieht. Die Bankbilanzen sind ja komplett transparent. Die Risiken sind komplett transparent. Die müssen ja geliefert werden an die Bankenaufsicht und stehen damit auch den Zentralbanken offen. Also das sind immer eigentlich recht angenehme Risiken. Das sind bekannte Risiken. Schlimm sind ja immer die unbekannten Risiken.
Das stimmt. Trotzdem, du bist, ich würde es mal sagen, vorsichtig optimistisch für die Aktienmärkte. Also da geht dann vielleicht nicht mehr ganz so viel, wenn die hohen Zinsen ja sich durchfressen oder eben hoch bleiben. Kommen wir zu den Anleihen kurz. Die sind deiner Meinung nach attraktiver, schauen wir mal drauf. Also grundsätzlich und vielleicht auch als Investitionsreserve, also um sich dann vielleicht in gewisser Weise abzusichern und dann vielleicht mal, wenn die Aktienmärkte irgendwann mal nachgeben sollten, dass man dann vielleicht Chancen nutzt. Blicken wir doch mal drauf hier. Ich sehe hier eine blaue Linie, die ganz gut performt hat zuletzt.
Ja, also das ist unser Anleihenportfolio, um konkret auf die Frage zu kommen, wie investieren wir konkret und was haben wir im letzten Jahr gemacht? Also wir haben ja aufgrund der stark gestiegenen Zinsen die Chancen nutzen wollen und haben vor einem Jahr den Fixed Income One gestartet. Und ja, das ist jetzt die blaue Linie in diesem Chart und als Vergleich wieder der Euro Aggregate Bond, also der breite Euro-Anleihenmarkt an dem Spider-ETF. Und was man hier schon schön sieht, wenn ich das mal sagen darf, ist, dass wir die Kursverluste nicht mitgemacht haben, aber eben über 6% Rendite erwirtschaftet haben im Jahr.
Über 6%, das ist sehr stark. Wie schafft man das? Also das ist ja eine deutliche Outperformance. Ja, und das können ja nicht nur Zinsen sein, oder? Weil da muss ja dann mehr dahinter stecken.
Also das ist auf der einen Seite nicht so schwer, weil der Anleihenmarkt sehr heterogen ist und man hat sehr viele Möglichkeiten, sich zu positionieren. Und auf der anderen Seite, Anleiheindizes sind halt nicht so effizient konstruiert wie Aktienindizes. Und das heißt, das ist ein einfacherer Gegner als ein MSCI World oder ein S&P 500. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Ergebnisse sehr, sehr gut sind, obwohl die Zinsen in diesem Zeitraum gestiegen sind, am ganzen Zinsband, trotz des Gegenwindes 6%. Und das macht uns jetzt auch sehr optimistisch jetzt für die nächsten 12 Monate. Mir ist es auch natürlich aus der Perspektive sehr recht, wenn die Zinsen länger hoch bleiben. Also ich habe lieber mehrere Jahre 6% als ein Jahr 10% und dann ist die Party irgendwie abgefrühstückt. Keine Prognose, aber nur vom Trend her. Also für Anleiheinvestoren ist es natürlich gut, wenn die Zinsen auch länger oben bleiben, auch wenn dann Kursgewinne nicht so schnell kommen. Ja, und wie haben wir das geschafft? Da habe ich die nächste Folie dabei, da sieht man mal ins Depot rein. Mhm. Ich habe links zwei Kuchen, das ist einmal die Ratings und zum Zweiten die Duration und rechts habe ich die 20 am höchsten gewichteten Anleihen. Ja, und da sieht man auch eigentlich, wo die Rendite herkommt bei den geringen Schwankungen. Nicht an den Ratings, da sind wir ähnlich wie der Markt, also im Schwerpunkt A-Rating und 3B-Rating, da sind wir doch in der Nähe des Marktes. Aber bei der Duration sieht man, dass wir ein sehr, sehr starkes Gewicht haben bei ein- bis dreijährigen Anleihen. Und hier haben wir sogenannte Floater. Also es gibt ein Anleihensegment, die sind variabel verzinst, 3 Monats Euribor plus Risikoprämie. Und das ist halt im Moment extrem attraktiv, wenn man sich absichern möchte, dagegen, dass die Zinsen vielleicht länger oben bleiben. Und da haben wir ungefähr 30% vom Portfolio investiert. Das sieht man rechts auch. Also wenn man rechts die Liste anschaut mit den Anleihen, dann sieht man einmal, die meisten sind erst neu emittiert worden. Ja, das liegt auch daran, dass wir hier bessere Preise bekommen, wenn wir vor Erstnotierung zeichnen. Das ist ein technischer Grund, muss ich jetzt vielleicht nicht drauf eingehen. Und das Zweite ist, bei den meisten Anleihen steht hinter das Kürzel FR und das heißt eben Floating Rate Note, variabler Zinscoupon. Und das war im Moment das Instrument der Stunde. Und das ist halt das Schöne sozusagen, wenn man Anleihenportfolio managt, hat man hier eine heterogene Gruppe von Anleihetypen und kann Marktumfelder nutzen. Das ist bei Aktien eben nicht der Fall. Der Aktienmarkt ist der Aktienmarkt und ja, da ist es dann viel schwieriger, eine Outperformance zu hochwertig gebauten Indizes zu kreieren.
Wie würdest du das jetzt beschreiben? Ist das jetzt eine Investitionsreserve oder ist das gleichwertig mit Aktien? Wie würdest du das bewerten?
Ja, das ist eine gute Frage. Nein, überhaupt nicht. Es gibt einfach zwei Gründe, warum ich Anleihen kaufe. Der eine Grund ist, ich möchte strategische Zinserträge generieren. Das heißt, ich bin investiert wegen der Zinsen. Dafür haben wir den Fixed Income One. Da geht es darum, Zinsen zu generieren. Da gehe ich in Unternehmensanleihen, da gehe ich auch in 3B-Ratings und so weiter. Der zweite Grund, warum ich Anleihen halte, ist, dass ich eine Investitionsreserve brauche, um in Krisen Aktien nachkaufen zu können. Und das ist ein ganz anderer Grund. Da kann ich nicht in Unternehmensanleihen gehen, da muss ich bei Staatsanleihen bleiben, weil dann bin ich ja gezwungen, die Anleihen zu kaufen, die in Krisen profitieren. Und Unternehmensanleihen hätten auch Abschläge, weil die Risikoprämien steigen. Mhm. Und deswegen, das sieht man auch sehr schön, ganz konkret, wenn ich mir jetzt unsere Investitionsreserve anschaue. Im Global Portfolio One haben wir 20% Anleihen in normalen Marktphasen, wie aktuell. Da habe ich auch einen Chart, also eine Folie. Und da sieht man auf der einen Seite das Rating im Global Portfolio One und bei der im anderen Kuchen vom Fixed Income One. Und da sieht man eben, das ist fast disjunkt. Investitionsreserve heißt AAA-Rating und Investitionsreserve heißt auch bei uns über 10% Schweizer Frankenanleihen und der Rest ist auch stark in US-Treasuries, also in amerikanischen Staatsanleihen, einfach weil in extremen Krisen der Dollar so ein Magnet ist, wo das Geld hinflieht, die Treasuries, und das muss man hier berücksichtigen. Aber das ist einfach eine ganz andere Zielstellung, als wenn ich jetzt Zinsen vereinnahmen möchte als dezidierte Anlageform.
Also ganz wichtiges Learning für die Anleger. Anleihe ist nicht gleich Anleihe und man muss sich klar machen, wenn ich jetzt in Anleihen investiere, was ich auch damit bezwecken will. Also was ich mir davon erhoffe, weil sonst kann es dann vielleicht nach hinten losgehen, wenn man dann nicht genau weiß, was man tut. Also für Anleihen können wir abhaken, bist du bullish, wenn wir das mal so sagen können, oder zumindest für dich ist es ein sehr wichtiger Baustein, den du auch jetzt längerfristig erwartest. Wie wirkt sich das wiederum auf Aktien aus? Also bei Aktien bist du ein bisschen, ja, sagen wir mal, moderater jetzt vielleicht. Heißt das einfach nur, dass du weniger erwartest, oder heißt das auch dann eine konkrete Umsetzung? Also dass du dann sagst, dann reduziere ich jetzt mal, weil die Renditeerwartung ist vielleicht nicht so hoch, Kurse sind gestiegen, gibt einige Risiken, wobei das wäre dann ja auch schon wieder gewisses Market Timing. Also wie schätzt du den Aktienmarkt ein?
Also ich denke, wir haben einfach nur eine Verbesserung der Situation für die Anleger. Also wer langfristig investiert, sollte im Schwerpunkt im Aktienmarkt sein. Das bleibt und ist eine alte Wahrheit. Eigenkapitalrenditen schlagen Fremdkapitalrenditen. Aber der Anleihemarkt war halt lange tot. Die Menschen sind dann in Immobilien geflohen oder so. Jetzt gibt es ihn wieder. Das ist eine Bereicherung. Und das spricht dafür, das auch zu nutzen. Und auf der einen Seite natürlich, man muss nicht jetzt immer alles auf eine Karte setzen. Wenn ich jetzt Investitionsreserven halte, habe ich in dem Sinne keine Opportunitätskosten mehr, weil ich Zinserträge generiere. Ich habe aber auch die Möglichkeit, Geld zu parken, ohne Inflationsverluste zu haben, weil die Zinsen höher sind als Inflation. Also es ist insgesamt nur eine Bereicherung. Für uns grundsätzlich ist das jetzt keine strategische Änderung. Wir sind ja immer schon der Auffassung gewesen, dass man möglichst breit streuen soll und dass auch in normalen Marktphasen man nicht immer 100% Aktien fahren sollte. Und insofern hat sich für uns nicht viel verändert hier. Die wirkliche Veränderung sehe ich schon am Immobilienmarkt. Also alle Hoffnungen schnell fallender Zinsen und damit schnell fallender Hypothekenzinsen und damit wieder alte Preise bei Immobilien, die haben sich im Moment so ein bisschen in Luft aufgelöst. Und da könnten die Belastungen jetzt nochmal deutlich zunehmen. Während am Aktienmarkt kann man sagen, die Unternehmen haben sich schon angepasst an die höheren Finanzierungskosten. Also die meisten, nicht die Immobilienunternehmen zum Beispiel, aber in der breiten Marktsicht. Und insofern ist das jetzt die aktuelle Zinssituation jetzt keine große Belastung mehr dort. Ich glaube, dass die Aktienmärkte sich so gut entwickelt haben, das liegt schon sehr stark auch obwohl ich es richtig erklären kann, ich es nicht. Aber ich sage mal, positiv ist Änderungen der politischen Rahmenbedingungen und negativ ist Änderungen der politischen Rahmenbedingungen.
Aber der Immobilienmarkt, ist das nicht was Bauchschmerzen bereitet? Jetzt ist es natürlich billig zu sagen, ja, der Immobilienmarkt hat die Finanzkrise ausgelöst, deswegen muss das jetzt wieder so kommen, aber der Immobilienmarkt hat ja sehr viel Einfluss auf sehr viele andere Dinge. ob das jetzt der Konsum ist und so weiter und so fort, ob dann ja gewisse Branchen unter Druck kommen, wie die Gewerbeimmobilien. Also ist das nicht was, was einem grundsätzlich Bauchschmerzen bereitet, wenn der Immobilienmarkt unter Druck ist?
Ja, also wenn ich die Vergangenheit anschaue, so seit 1800, die großen Krisen waren fast immer Immobilienkrisen. Also die Auslöser waren ein Einbruch am Immobilienmarkt. Naja, man muss es so sehen. Das ist ja inzwischen bekannt, dass die Immobilien hier wesentliches Asset sind, welches fremdfinanziert wird und dass es deswegen eine besondere Rolle spielt in den Bankbilanzen und für die Wirtschaft insgesamt. Deswegen zum Beispiel war es in Deutschland die ganzen letzten Jahre schon so, dass wenn ich eine Immobilie kaufen wollte, nicht der Marktpreis akzeptiert wurde für die Berechnung der Sicherheiten, sondern da haben die Banken schon Abschläge genommen. Dann wurde verlangt, dass Eigenkapital gestellt wird, damit ich einen vernünftigen Zins bekommen habe. Und es wurde auch verlangt, dass ich nachweise, dass ich gestiegene Zinsen aushalte. Also es wurde hier mit sehr viel Risikopuffer gearbeitet und deswegen haben sich die Banken auch so gut entwickelt, trotz der fallenden Immobilienpreise, weil es keine wirkliche Belastung darstellt. Das Gleiche gilt für amerikanische Großbanken. Die haben ähnlich agiert. Die Besonderheit war, dass aufgrund einer unterschiedlichen Regulierungsanforderungen in den USA für Regionalbanken, diese Immobilienfinanzierungen zugelassen haben, ohne dass Eigenkapital gestellt wird. Und das fällt ihnen jetzt auf die Füße. Aber das ist ein spezielles Segment, was hier deutlich unter Druck gerät. Und das hat sich bis jetzt auch gezeigt, kein Problem, die Großbanken nehmen das schon auf, die Kunden. Also das wird dann halt geschluckt, da verschwindet etwas vom Markt. Insofern, ich erwarte jetzt nicht ein echtes systemisches Risiko von der Immobilienseite.
Kommen wir noch zu Gold. Wie schätzt du das ein? Gold mag ja, ist natürlich auch eine Weisheit oder eine Daumenregel, eher niedrigere Zinsen. Da war sicherlich auch Spekulation drin, dass die Zinsen fallen beim Goldpreisanstieg. Wir haben natürlich auch viele Themen wie Schulden und Geopolitik und Co. Wie schätzt du Gold ein?
Gold hätte fallen müssen durch die stark gestiegenen Zinsen. Aber gerade in Schwellenländern oder auch in China haben die Zentralbanken massiv Gold gekauft. Das hat überkompensiert diesen Effekt. Ich glaube, dass es auch eine grundsätzliche Entscheidung dort ist, weniger US-Bonds zu halten und mit Gold zu diversifizieren. Ich glaube nicht, dass das sich ändert. Allerdings sieht man ja auch schon in den letzten Wochen, dass wenn jetzt die Zinsen länger höher bleiben, higher for longer, wenn sich das im Markt durchsetzt, dann ist das auf jeden Fall negativ für die Goldpreisentwicklung. Also dieser extreme Anstieg des Goldpreises ist da eigentlich auch kaum zu erwarten.
Okay, also siehst du da auch eher einen Deckel drin. Kommen wir gleich noch, wir müssen noch über die Zölle ganz kurz sprechen, weil da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, hast du gesagt, Deutschland steht in gewisser Weise nackt da, wenn man jetzt ja gewisse Fehler macht. Vorher vielleicht noch abschließend zum Aktienmarkt, Gold und Co. Also du hast vorher gesagt, ich prognostiziere keinen Crash, aber moderatere Entwicklung, wie würdest du es beschreiben?
Na, die Märkte sind halt schon relativ hoch bewertet. Und also ich will nicht sagen, dass ich schlauer bin als der Markt, aber es ist auf jeden Fall bei einigen Segmenten schon sehr überraschend. Also zum Beispiel, wie du jetzt schon kurz angedeutet hast, diese neuen EU-Zölle auf chinesische E-Autos. Das ist ein enormes Risiko für die deutsche Automobilindustrie in ihrem Premium-Segment, weil es ein sehr leichtes wäre, für China jetzt in diesem Segment zurückzuschlagen. Eigentlich hätte das wahnsinnigen Druck ausüben müssen auf diese Aktien, hat es aber nicht. Auf der anderen Seite sieht man ja jetzt, dass diese Degrowth-Fantasie, diese grüne Politikrichtung, dass die jetzt irgendwie dann doch nicht funktioniert. Die Wähler haben gemerkt, dass insolvente Unternehmen zwar kein CO2 ausstoßen, aber auch andere negative Effekte haben, sodass es hier einen echten Schwenk der EU gibt, wieder wirtschaftsfreundlicher zu agieren, was gerade die deutsche Automobilindustrie wieder auf Vordermann bringen könnte. Aber ich weiß es wirklich nicht, warum jetzt der Markt genau da wie reagiert hat. Ich finde schon überraschend, dass positive Meldungen sofort positiv interpretiert werden und negative Meldungen, die gehen irgendwie so unter.
Das Problem bei den Zöllen, du hast ja wirklich da beim letzten Mal eindringlich gewarnt. Also wenn China jetzt zurückschlagen würde, klar, haben wir folgendes Problem. Die Autobauer verkaufen sehr viele Autos in China. Also da könnte dann das Geschäft in gewisser Weise zusammenbrechen. Und es wird ja auch noch viel in China produziert. Das ist jetzt auch ein Problem. Wenn zum Beispiel BMW den iX3 in China produziert und dann in die EU einführt, dann müssen die auch Zölle zahlen. Also kannst du dir das erklären, dass man sich da so ins eigene Bein schießt? Also, was sagst du dazu? Also rational ist das nicht, oder?
Deutschland hat keine Wirtschaft und keine Außenpolitik. Das muss man so sagen. Dass wir uns beteiligt haben in der Härte an den Sanktionen gegen Russland, hat weder der Ukraine noch sonst jemand genützt und hat Russland auch nicht geschadet, sondern einfach nur die Ströme verändert Richtung China und Indien. Aber den USA hat es genützt, die das massiv betrieben haben, und wir haben uns nicht dagegen gewehrt. Und jetzt diese EU-Zölle, das wird Frankreich nutzen, die praktisch im Premium-Segment der Automobilindustrie nicht existent sind in China, und wird Deutschland massiv schaden. Und wieder haben wir es einfach hingenommen. Und wieder gibt es aber auch keinen Aufschrei in den Medien. Es ist halt scheinbar egal in Deutschland. Wirtschaftspolitik existiert hier im Moment nicht. Aber das ändert sich ja vielleicht auch wieder. Aber im Moment, also ich hätte nicht gedacht, dass unsere Regierung das zulässt. Weil das ist eindeutig. Wir können nichts dabei gewinnen, aber sehr, sehr viel dabei verlieren.
Frankreich hat ja plädiert für die 40%, jetzt sind es die 38% geworden. Aber eins müssen wir sagen, es ist noch nicht final. Also es wird ja noch verhandelt. Ja, rudert man ja auch noch zurück, also das der Vollständigkeit halber. Aber
ja, die Hoffnung, die habe ich auch immer, dass ein genialer Verhandlungsplan dahinter steckt, den wir noch nicht verstanden haben und sich das am Ende auflöst. Warten wir mal ab.
Andreas, herzlichen Dank dir. Wir haben heute gelernt, an den Anleihemärkten ist einiges los. Kann man vielleicht sogar Chaos sagen, oder wie würdest du das vielleicht nochmal für die Zuschauer einordnen? Denn ich kann mir schon vorstellen, der ein oder andere, ja, denkt sich, das ist schon ganz schön kompliziert.
Ja, wir haben schon chaotische Verhältnisse, weil die Stimmungen so stark geschwankt haben. Und wir sind immer noch dabei, die Märkte sind immer noch dabei, sich dafür zu entscheiden, was jetzt eigentlich das langfristige Szenario für die zukünftigen Zinsen ist. Ich denke, dieser Schock der 10 Jahre Nullzinsen, der steckt halt noch tief. Da weiß jetzt noch keiner, ob das wirklich ein einmaliges Ereignis war oder ob man wieder mit so etwas rechnen muss.
Andreas, herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Mario.
Und auch herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir freuen uns natürlich sehr auf eure Kommentare. Danke dir, Andreas. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vacation starts with VA. Whether you're feeling beachy, mountainy, or every-y in between, you'll find all that you love all in one trip to Virginia. Start yours at virginia.org.